Du bist einmalig. In dir steckt eine Idee Gottes. Dein Leben ist die Geschichte der Begegnung mit ihm. Du brauchst aus deinem Leben kein Programm zu machen. Du bist wandelbar. Sieh das jetzt und das heute. Verändere, was du kannst. Überlasse Gott, was du nicht verändern kannst. Vor Gott brauchst du keine Masken aufzusetzen und keine Rolle zu spielen. Zeige dich, wie du bist, mit allen Stärken und Schwächen. Bringe dein ganzes Leben vor ihn. Alle Dinge haben ihre Sprache. Die Materie, die Pflanzen, die Tiere, die Menschen. Betrachte die Geschöpfe als Spiegelbilder Gottes. Lass sie durchsichtig werden, bis sie Gottes Gesicht offenbaren. Mache dich nicht abhängig von den Dingen, die du hast oder nicht hast. Fixiere dich nicht auf Wünsche, die dich unfrei machen. Denke und handle positiv. Glaube an die Fähigkeiten aller Menschen zu lernen, sich auf das Gute einzulassen. Im Wort Gottes begegnet dir der lebendige Christus. Fühle dich persönlich angesprochen. Betrachte die Bibel als das Drehbuch der Geschichte Gottes mit uns Menschen. Suche deine Rolle und bringe dich in das Spiel des Lebens mit ein. Weiche dem Schmerz des Lebens nicht aus. Dein Kreuz kann dich reifer machen und gibt dir die Chance, mitzutragen am Kreuz Christi. Lebe solidarisch mit der konkreten Kirche. Stelle deine Fragen und benenne die Ungereimtheiten, aber grenze weder dich selbst noch andere aus. Widersetze dich jeder Form von Gewalt. Achte auf die kleinen Verletzungen bei dir und bei anderen. Sie sind meist der Anfang einer Kette von Misstrauen und Aggressionen. Habe den Mut, erste Schritte zu tun und warte nicht, bis andere auf dich zukommen.
Ja, einen schönen guten Morgen, einen schönen weißen Morgen. Ach, jetzt freue ich mich, dass ich die Monika Geier sehe, dass sie da ist, hoffentlich auf dem Weg der Besserung. Ich bin tatsächlich heute zum dritten Mal eingeladen. Das freut mich sehr und nährt in mir den Verdacht, dass ich nicht unwillkommen bin. Ich sollte noch ein paar Dinge zu meiner Person sagen, weil vielleicht nicht bei den beiden vorherigen Malen, wo ich da war, jeder von Ihnen da war und das mitgekriegt hat. Mein Name ist also René Possel. Ich bin kein Franzose, meine Eltern auch nicht, aber ich spreche fließend Französisch und habe auch in Frankreich studiert. Das macht die Sache etwas kompliziert. Ich stamme aus dem Ruhrgebiet, eine sehr schöne Gegend. Vor allen Dingen die Menschen dort sind ein besonderer Schlag. Sie sind ziemlich direkt, ja. Und das ist sehr erleichternd in mancher Hinsicht. In mancher Hinsicht auch wieder schwierig. Meine Eltern sind dorthin gekommen, als sie aus Schlesien vertrieben wurden. Ich bin also ein Schlesierkind. Und nach einer berühmten kölschen Logik bin ich auch Schlesier. Ich weiß nicht, ob Sie die kölsche Logik kennen. Ja, je lobst du denn, dass ein Katz, die im Fischgeschäft Junge kriegt, dass das Fische sind. Also, nach der Logik bin ich Schlesier. Ich habe, wie gesagt, Theologie studiert und Philosophie in Bochum, in Tübingen und Paris. Habe dann 10 Jahre in Gemeinden gearbeitet und danach fast 30 Jahre als Berufsberater für Abiturienten und Hochschüler. Und damit möchte ich beginnen. Ich nehme an, jeder hat mitgekriegt, dass in diesen Tagen und Wochen das Abitur geschrieben wird. Vielleicht haben manche auch Kinder, die dabei sind, dann drücke ich besonders die Daumen. Die Schülerinnen und Schüler der Lichtenberg-Schule schreiben ihre schriftlichen Abiturarbeiten hier in der Stadthalle. Und das ist unübersehbar. Um die Stadthalle herum, die ganzen Banner, die ganzen Laken mit Motivationssprüchen für die, die da Abitur schreiben. Die, die das machen, das war sozusagen 30 Jahre lang meine Zielgruppe, meine Gesprächspartner. Mit denen habe ich Gespräche geführt über die Zukunft. Da ging es um fragen natürlich, was möchtest du werden? Was kannst du besonders gut? Was vielleicht weniger gut? Was würdest du gern lernen? Was ist dir wichtig? Welchem Ziel schenkst du am meisten Aufmerksamkeit? Wovon träumst du? Wohin willst du? Ich habe die Situation der Jugendlichen und ihre Entscheidung für einen Lebensberuf ernst genommen. Denn in der Berufswahl sah ich ihren Wunsch nach Selbstverwirklichung, zwar aber auch der Wunsch nach Gemeinschaft mit anderen Menschen, der Wunsch nach Gestaltung der Welt, nach Gestaltung auch und Bewahrung der Umwelt, also kurz gesagt, der Wunsch nach einem sinnvollen Leben. Und darum geht es bei diesen Fragen der Jugendlichen vor der Berufswahlentscheidung um nichts weniger als einen Lebensentwurf. Die Entscheidung für Beruf, habe ich gelernt, ist ein Wahlschicksal. Wir wählen einen Beruf mehr oder weniger frei und bewusst. Aber seine Folgen und Prägungen für unser ganzes Leben können wir nie ganz überblicken. Das kaufen wir mit ein. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal einen Lebensentwurf gemacht haben. Wann gab es mal eine Situation, wo Sie sich über Ihr Leben und Ihre Zukunft klar werden wollten? Vielleicht war das ja vor einer solchen Lebensentscheidung für einen Beruf, der Entscheidung auch für einen Lebenspartner. Das ist eine wichtige Lebensentscheidung. Vielleicht war es auch vor einem neuen Lebensabschnitt oder etwas, was die geistlichen Väter eine Revision de vie nennen, einen Rückblick auf das eigene Leben. Da wird die gegenwärtige Lebenssituation geprüft, spirituell überdacht, ob ich noch auf dem richtigen Kurs bin und dann vielleicht beibehalten, intensiviert, aber auch korrigiert, geändert. Es geht dabei immer um die eigenen Vorstellungen vom Leben. Es geht um Werte, die mir wichtig sind, um Ziele, die ich mir setze, um Lebenssinn. Es kann sein, dass sich im Lauf des Lebens diese Entwürfe wieder wandeln. Die Werte und Ziele können sich verändern, Gewichte, Themen sich verschieben. Und der Lebensentwurf ist eine Hilfe herauszufinden, wie das Leben aussieht, das mir in meinem tiefsten Inneren entspricht. Ich möchte Ihnen heute 10 Bausteine für einen Lebensentwurf vorstellen. Wir haben sie gerade gehört. Der Autor ist ein Franziskanerpater und diese Lebensentwürfe sind sozusagen aus dem Geist des heiligen Franziskus und der heiligen Clara von Assisi geschrieben. Und sie wiederum atmen den Geist Jesu. Wenn wir danach unser Leben gestalten wollen, ist das unsere freie Wahl. Und wenn wir das wählen, dann wird uns das für immer prägen. Dieser Ausdruck Bausteine für einen Lebensentwurf erinnert auch manche vielleicht an Gleichnisse Jesu. Da gibt es das Beispiel vom klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute, oder von einem noch früher, der ein Haus bauen will, sich erstmal hinsetzt und rechnet, ob er auch genügend Mittel und Möglichkeiten dafür hat. Ein Vorgang, der jedem Häuslebauer vertraut ist. Und es erinnert schließlich auch an Jesus Christus, den Eckstein, eine ganz wichtige Bedeutung und Funktion hat. Ich denke, jeder versteht dieses Bild sofort. Ein Haus wird aus einzelnen Steinen gebaut. Und so kann auch ein Leben aus einzelnen Wertaspekten, aus Bausteinen errichtet werden. Der Pater Schlegel hat genau 10 Bausteine aufgezählt. 10 erinnern natürlich an die 10 Gebote, ja, an unser Dezimalsystem. Und die 10 erinnern an unsere 10 Finger. Das ist ein ganz grundlegendes Merkmuster, ein Erinnerungs-, ein Ordnungssystem. Ich möchte 3 von diesen Bausteinen heute vorstellen. Wenn man sich die mal ganz durchliest, dann ahnt man vielleicht, dass diese 10 Bausteine Antworten auf Grundfragen sind, die wir haben. Die Grundfragen könnten zum Beispiel lauten, wer bin ich? Was ist der Sinn des Lebens? Wie gehe ich mit mir und mit der Schöpfung um? Welche Haltung soll ich zum Besitz einnehmen? Wie kann ich gut mit anderen Menschen zusammenleben? Was ist dabei wichtig? Welche Rolle sollen Jesus Christus und das Wort der Schrift in meinem Leben spielen? Was ist, wenn mich Leid und Schmerz treffen? Wie kann ich mit der ganz konkreten Kirche zurechtkommen? Und welche Antwort geben wir als Christen auf das Phänomen der Gewalt? Und so weiter. Sie können das Blatt mit dem Baustein ja nach Hause nehmen und dann selber weiter darüber nachdenken. Und ich möchte, wie gesagt, auf drei Bausteine eingehen. Der erste Baustein symbolisiere ich jetzt mal durch den aufgestellten Stein hier, ist die Nummer 3. Ich fange nicht vorne an, sondern die Nummer 3. Ich lese sie nochmal vor. Vor Gott brauchst du keine Masken aufzusetzen und keine Rolle zu spielen. Zeige dich, wie du bist, mit allen Stärken und Schwächen. Bringe dein ganzes Leben vor ihn. Das Bild von den Masken, die wir tragen, wird uns sicher an die Karnevalszeit erinnern noch. Da tragen wir die Masken ja ganz bewusst. Im Spiel, im Karneval, schlüpfen wir einfach in eine andere Rolle, die nicht die Rolle unseres Alltags ist. Wir möchten etwas tun oder sein, was wir immer schon tun oder sein wollten. Aber wir wissen auch, dass wir im Alltag manchmal Masken tragen, dass wir bestimmte Rollen spielen, dass wir Rollenerwartungen erfüllen müssen. Auf der Arbeitsstelle, in Gruppen, in Vereinen, in der Öffentlichkeit oder in irgendwelchen Funktionen. Und hier in diesem Baustein wird gesagt, es gibt jemanden, vor dem du keine Maske zu tragen brauchst, keine Rolle zu spielen. Gott kennt dich und liebt dich, wie du bist. Ihm kannst du zeigen, wie du bist, mit all deinen Stärken und Fähigkeiten, aber auch mit deinen Irrwegen, den Verschattungen deiner Lebensgeschichte. Mir begegnet das öfter in meiner Arbeit als Trauerredner. Das hatte ich bei den letzten Malen gesagt. Ich muss nochmal dazu sagen, ich arbeite als Trauerredner für diejenigen, die nicht in der Kirche sind, die aber auch sterben und sterblich sind und beerdigt werden wollen. Also, das begegnet mir in meiner Arbeit. Wenn wir über das Leben eines Verstorbenen sprechen, dann werden mir oft erst seine guten Seiten präsentiert. Die tollen Rollen, die er in der Öffentlichkeit, im Beruf, im Verein gespielt hat. Man könnte sagen, mit den Ausdrücken hier, das Gesicht, die Maske, die er anderen zeigte. Und manchmal, wenn dann das Gespräch länger dauert, es dauert oft sehr lang, 2 bis 3 Stunden, und die Angehörigen Vertrauen gefasst haben, dann werden auch andere Seiten genannt. Die Schwächen, die Schattenseiten. Das ist oft deutlich anders als die vorher genannten Masken und Rollen. Manchmal auch nicht ganz einfach zu hören. Aber ich bin nicht so ganz überrascht. Denn ich weiß, dass es diese Seiten gibt, weil ich mich selber auch schon kennengelernt habe. Und die gibt es bei mir und die gibt es bei anderen. Und da ich den Menschen vor Gott ganz zu sehen versuche, begegne ich dieser gewissermaßen ergänzenden Wahrheit mit Verständnis, mit Barmherzigkeit und mit Hoffnung. Franziskus, in dessen Geist diese Bausteine formuliert sind, von dem wird überliefert, dass er selber radikal und ziemlich wortwörtlich etwa im Jahr 1207 die Maske und die Rolle des reichen Sohnes, des Playboys, abgelegt hat. Vor dem eigenen Vater und vor dem Bischof seiner Diözese, so schreibt sein Biograf Thomas von Celano, legte er sofort alle seine Kleider ab, warf sie hin und gab sie dem Vater zurück. Nicht einmal die Hose behielt er zurück. Vollständig entblößte er sich angesichts aller. Man kann sagen, das ist in einem Zeichen die Aussage dieses dritten Bausteins. Wir dürfen uns vor Gott gewissermaßen nackt zeigen. Wir wissen aber im Glauben, dass er uns und unser ganzes Leben kennt und annimmt. Wir brauchen keine Angst zu haben, dass er uns verdammt oder uns wegen unserer Schwächen und Fehler verurteilt. Woher wissen wir das? Wie Gott ist, dass er so ist, das hat uns Jesus geoffenbart. Und er selber hat auch manche Rollenerwartungen seiner Zeit abgelehnt, wie zum Beispiel die nach dem politischen Messias. Er hat aber keine Maske getragen. Alles, was von ihm überliefert ist, das stimmt darin überein, dass er authentisch war, dass er ohne Maske sich zeigte. Und so hat Jesus von Gott gesprochen, dass er unser guter Vater ist, dem wir mit unserem ganzen Leben vertrauen können. Das ist ein grundlegender Baustein für uns Christen. Vertrauen statt Angst, freimachende Wahrheit anstelle des anstrengenden Spiels, strengt nämlich auch an, mit Masken und mit Rollen, und Hoffnung, dass wir angenommen sind anstelle von Verzweiflung. Soweit der erste Baustein. Als zweiten Baustein habe ich den siebten in unserem Katalog genommen. Ich lese ihn nochmal vor. Das heißt, ich trinke erst einen Schluck Wasser. Kurt Tucholsky sagt in seinen Ratschlägen für einen guten Redner, trinke deinen Zuhörern ab und zu ein Glas Wasser vor. Reicht? Gut. Okay. Also, im Wort Gottes begegnet dir der lebendige Christus. Fühle dich persönlich angesprochen. Betrachte die Bibel als das Drehbuch der Geschichte Gottes mit uns Menschen. Suche deine Rolle und bringe dich in das Spiel des Lebens mit ein. Als ich etwa so alt war wie meine Ratsuchenden, wie die Abiturienten, die jetzt ihr Abitur schreiben, da gehörte ich auch zu einer Clique von Jugendlichen. Wir haben uns vor allen Dingen mit moderner Literatur und mit zeitgenössischer Rockmusik beschäftigt. In Sachen Literatur zum Beispiel haben wir all das gelesen, was wir nicht durften. Wir hatten so eine Art entwickelt, uns über die Menschen, über alles Mögliche lustig zu machen. Wir nahmen nichts allzu ernst. Wir wollten das Leben ohne Regeln und Vorschriften genießen. Vielleicht kommt das manchen bekannt vor von den eigenen Kindern. Oder, wenn er noch eine gute, weit zurückreichende Erinnerung hat, von sich selber. Das waren so erste Erfahrungen mit Worten, mit ihrem Sinn oder Unsinn, mit ihrer Tragfähigkeit für einen Lebensstil. Durch Gespräche und durch Kontakte mit anderen Freunden, Christen, bin ich damals dann näher auf die Worte Jesu gestoßen. Und meine Erfahrung damit kann ich nicht besser ausdrücken als mit einem Wort des Petrus. Als Jesus die Jünger einmal fragte, weil ihn viele verließen, ob nicht auch sie gehen wollten, da antwortet Petrus ziemlich schlicht: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Ich bin damals gewissermaßen über das Probieren und Wägen der Worte zum Glauben gekommen. Gewissermaßen über das Lebensgewicht der Worte Jesu. Ich habe festgestellt, dass die Attitüde, diese Einstellung unseres literarisch-musischen Zirkels nicht weit reichte. Sich über alles lustig zu machen, nichts ernst zu nehmen, nur im Widerspruch und im Widerstand zu dem zu leben, was die Erwachsenen sagten und lebten, das schien mir nicht weit zu tragen. Im Ernstfall schien mir der Leichtsinn also kein Weg zu sein und keine Perspektive für ein sinnvolles Leben. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass in den Worten Jesu eine Qualität, ein Gewicht da war. Und das Wagnis, mich darauf einzulassen, schien mir richtig und lohnend. Ich habe später mal das Wort eines Dichters gefunden, der schreibt: Hänge dein Leben als Gewicht an deine Worte. Und das war genau das, was ich bei Jesus festgestellt habe. An seinem Leben hing als Gewicht, an seinen Worten hing als Gewicht sein ganzes Leben und Sterben. Und das versuchten auch diejenigen, die ihm nachfolgten. Mich gefreut, dass wir zu Beginn ein Lied gesungen haben, wo es ungefähr hieß, wenn du Gott folgst, dann riskierst du deine Träume. Ich verstehe das doppelt. Man riskiert sozusagen die eigenen Träume vielleicht zu verlieren, ja, dass die scheitern, aber man riskiert auch, dass sich andere Dinge erfüllen. Ja, das Wort riskieren lässt es offen. Also ich habe mich damals persönlich angesprochen gefühlt und mich auf die Geschichte mit Gott eingelassen, habe meine Rolle im Drehbuch gesucht, wohin die mich geführt haben, habe ich ein bisschen skizziert am Anfang. Ich habe tatsächlich mein Leben auf ihn gebaut und entworfen und ich habe das nie bereut, bis heute. Wie war es bei Franziskus? Von dem wird überliefert, dass er sich nach einem Leben als Playboy und als Raufbold, er hat ziemliche Gefechte und Händel und Krieg mitgemacht, im Jahr 1206 mitten auf dem Weg zu einem solchen Kriegsgefecht bekehrt und dann in den Dienst Gottes gestellt hat. Und dann hat er mit seinen ersten Gefährten nach Bibelversen gesucht, die ihm Orientierung geben sollten. Und dann haben sie drei gefunden, die lauten: Wenn du vollkommen sein willst, geh, verkauf deinen Besitz und gib das Geld den Armen. Nehmt nichts mit auf den Weg, das zweite Wort. Und wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst. Die frühen Quellen berichten, dass Franziskus die Worte des Evangeliums nicht nur so einfach im übertragenen Sinne verstanden hat, sondern er versuchte sie ganz wörtlich, ganz unmittelbar zu verstehen. Es wird von ihm überliefert, dass er sagte, sine glossa, ohne Randbemerkung will ich das Evangelium verstehen. Das heißt ganz radikal. Man kann sagen, er hat es tatsächlich so verstanden und so gelebt. Er wurde schon zu Lebzeiten als ein alter Christus, ein zweiter Christus angesehen. Und ein Biograf aus unseren Tagen, der etwas lockerer schreibt, der hat ihn auch etwas pointiert den letzten Christen genannt. Hoffentlich nicht. Der dritte Baustein, über den ich sprechen möchte, ist der neunte auf unserer Liste. Der hat die Kirche zum Thema. Besteht nur aus drei Sätzen, aber man kann sagen, die haben es in sich. Ich lese sie vor. Lebe solidarisch mit der konkreten Kirche. Stelle deine Fragen und benenne die Ungereimtheiten. Aber grenze weder dich selbst noch andere aus. Also, man kann zum Thema Kirche auf die verschiedenste Weise anfangen. Und das hier ist sozusagen ein Fallschirmsprung in das Zielgebiet, nämlich kein Lehrsatz, kein moralischer Appell, sondern eine Aufforderung, eine Einladung mit einer überraschenden Zumutung. Lebe mit der Kirche, so wie sie ist. Bekenne dich zu ihr. Das Thema Kirche geht vom Nächstliegenden aus, nämlich von mir selber. Es geht um meine Haltung, mein Verhalten, meine Aktivitäten. Der zweite Satz setzt voraus, dass wir alle zum Thema Kirche Fragen haben und dass wir eine Menge Ungereimtheiten sehen. Also keine Diskussion, ob es Fehler gibt, sondern die Annahme, dass es sie gibt. Und der Satz fordert auf, Fragen und Ungereimtheiten nicht zu unterdrücken, sondern offen auszusprechen. Die dritte Aussage ist ein Appell, eine Bitte. Niemand soll in seiner Zugehörigkeit zur Kirche ausgegrenzt werden. Niemandem soll das abgesprochen werden. Weder soll ich mich selber außerhalb stellen, noch soll ich mich über andere stellen und sie ausgrenzen. Ich finde, in diesen drei Sätzen zeigt sich eine ziemlich nüchterne, aber auch sehr anspruchsvolle und sehr vertrauensvolle Sicht von Kirche. Und vor allem eine, die mich selber nicht aus der Sache herauslässt, sondern in Pflicht nimmt. Die Situation der Kirche heute ist, wie ich finde, nicht weniger dramatisch als zu Zeiten von Franziskus, dessen Geist diese Aussagen spiegeln. Man kann sagen, dass auch die Kirche heute ziemlich daniederliegt, dass sie gewissermaßen von innen ausgehöhlt ist. Zumindest darf ich das von meiner Kirche, der katholischen Kirche, sagen. Ich sage nur Stichworte wie die Missbrauchsskandale oder wie protzige Bischöfe, ja, und anderes. Christen haben also zu Recht Fragen und sehen viele Ungereimtheiten, gemessen am Evangelium. Aber es ist auch eben die Kirche, die uns diesen Maßstab des Evangeliums gibt. Das Evangelium können wir uns nicht selber geben. Wie hat Franziskus damals sein Verhältnis zur konkreten Kirche gefunden? Es gibt eine Überlieferung, die das deutlich macht, die möchte ich hier wiedergeben. Da heißt es, dass Franziskus in der Kirche San Damiano vor den Toren von der Assisi betet. Da hört er vom Kreuz eine Stimme: Franziskus, stelle mein Haus wieder her, du siehst doch, wie es zerfällt. Er schaut umher und sieht, ja, das Haus zerfällt wirklich. Und er fängt an, zunächst mal aus seiner damaligen Sicht beim Nächstliegenden. Dein Vater ist reich, und auf was soll der Sohn eines reichen Tuchhändlers anders kommen als auf Geld? Er nimmt ein paar Tuchballen aus dem Lager, verkauft sie und gibt sie dem Priester der Kirche von San Damiano. Er soll damit die Kirche aufbauen. Da geschieht was Überraschendes. Der Priester nimmt das Geld nicht an. Franziskus muss sich was Neues einfallen lassen. Und jetzt versucht er es sozusagen mit einem zweiten Ansatz. Er geht hin, er bettelt Steine, schleppt sie nach San Damiano und fängt an zu bauen. Einen Stein auf den anderen. Fängt also auch wieder beim Nächstliegenden an. Aber dann begreift er mit der Zeit, dass dieses Wort vom Kreuz, das ihn aufgefordert hat, die Kirche aus lebendigen Steinen meint. Stell die Gemeinschaft meiner Kirche wieder her. Und auch da tut Franziskus wieder das Nächstliebende. Was liegt näher, wenn ich die Kirche erneuern will, als dass ich bei mir anfange? Er erneuert sich selbst. Man kann schon sagen, er gehörte zu dieser Erneuerungsbewegung, die tatsächlich für die Kirche unendlich etwas bewirkt hat. Er war solidarisch mit der ziemlich ruinösen Kirche seiner Zeit und fing bei sich selber mit der Erneuerung an. Im ersten Petrusbrief heißt es: Erneuert euch und baut euch als lebendige Steine auf zum geistlichen Haus der Kirche. Ich komme zum Schluss. Wenn junge Menschen vor der Entscheidung stehen für einen Beruf, für einen Lebenspartner oder für etwas, das wichtig und wesentlich ist, dann suchen sie nach Authentizität, nach Echtheit und nach Originalität. Sie suchen nach einem Ziel, sie suchen nach einem Wort der Orientierung, das sie in ihre eigene Rolle im Spiel des Lebens zeigt und das sich lohnt. Sie suchen nach Gemeinschaft mit Menschen, die diese Ziele teilen, nach einem Leben in Frieden mit ihrer Welt und ihrer Umwelt. Und ich denke, diese 10 Bausteine für einen Lebensentwurf antworten auf diese Suche. Sie spiegeln aus dem Geist des heiligen Franziskus und der heiligen Clara den Geist Jesu wider. Wer den Weg wählt, den diese Bausteine zeigen, der wird vom Geist Jesu geprägt und geführt. Und das gilt eben nicht nur für Jugendliche, das gilt für uns alle. Wenn wir in Entscheidungs-, manchmal auch in Erschütterungssituationen des Lebens mit einem neuen Lebensentwurf etwas anfangen wollen. Franziskus hatte das Gefühl, immer am Anfang zu stehen. Es wird überliefert, dass er am Ende seines Lebens auf dem Sterbebett sagte: Brüder, lasst uns anfangen. Bisher haben wir noch nichts getan. Amen.